Willkommen bei Dietem und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute unterziehen wir unsere Vorstellung vom technikfreundlichen Japan einem Praxischeck. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin. Oh, jetzt habe ich gerade eine Sprachnachricht aus Japan bekommen von meiner Kollegin, von Sarah Genner. Sie ist ja Expertin für Digitalthemen und New Work. Viel Spass mit dieser etwas speziellen Podcast-Episode.
Hallo Cornelia, da bin ich jetzt also in Japan. Die grosse Reise hat angefangen. Nach einem langen Flug sind wir in Tokio gelandet, haben uns ein bisschen ausgerübt und sind dann gerade als erstes in das Dawn Avatar Robot Café gegangen. Und da sind wir jetzt drin und im Hintergrund hört man, dass da Roboter mit Menschen reden, beziehungsweise sind es eben keine Roboter, die reden, sondern echte Menschen, die zu Hause sind, die entweder Krankheiten haben wie Multiple Sklerose oder Chronic Fatigue Syndrome oder im Rollstuhl sind, die einfach so nicht rausgehen können arbeiten. Und die tun eigentlich in diesem Café über die Roboter mit Leuten kommunizieren, Bestellungen aufnehmen und die auch ausliefern. Wir haben uns vorher Matcha Lattes bringen lassen von einem Roboter und vorher an der Theke haben wir den bestellt gehabt. Und das ist wirklich jetzt ein spannender Ort, wo man sieht, wie die Roboter da in Japan eigentlich Hoffnung versprühen für Menschen, die sonst nicht könnten, rausgehen arbeiten könnten. Und wie einfach die Stimmung so ganz anders ist in Bezug auf das Thema mit der Technologie. Ich bin gespannt, was ich sonst noch dann wird sehen zu diesem Thema in Japan, aber so viel mal für den Anfang.
Hi, can you say something one more time? Can you say goodbye?
Goodbye.
Bye, bye. Goodbye, thanks for having us at the Dawn Cafe.
Wow, was für ein Einstieg in Japan. Also grossartig, Sarah. Dass das gerade mit so einem sozialen Projekt startet, finde ich sehr spannend. Bin natürlich nachher gerade auf die Website geschaut. Die haben zum Glück eine, die sogar auch noch auf Englisch ist. Und da gibt es zum Beispiel ganz schöne Bilder, sodass ich mir ein bisschen vorstellen kann, warum es dir das so gefällt. Das würde mir natürlich auch sehr gefallen. Grundsätzlich ist es natürlich ganz fantastisch, was da passiert, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung nach wie vor können am Leben teilnehmen und eben auch interagieren mit anderen Leuten. Darum nenne ich es auch Avatar. Sie legen extra Wert darauf, dass es also nicht künstlich intelligent ist. Dass man vielleicht eben auch hier sieht, dass es um die Menschen geht und eigentlich weniger um die Maschinen. Das ist vielleicht nur der Mittler, der es erlaubt. Herzlichen Dank. Ich glaube, dein erster Tag ist schon mal fulminant gestartet und ich freue mich auf weitere Berichte. Tschüss, Sarah.
Ja, jetzt ist es schon ein ganzes Moment her, seit wir in dem Roboter-Café in Tokio waren. Wir sind inzwischen runtergereist Richtung Kyoto, eine wunderschöne Stadt mit vielen Tempeln und Gärten und einem schönen Bambuswäldchen, das bekannt ist. Und wir sind weiter runter auf Beppu, wo es die heissen Quellen gibt. Sehr spektakuläre, mit verschiedenen Farben auch, von diesen natürlichen Teich, wo dann das noch rausdampft, weil das alles vulkanisch ist und wo man auch baden kann, in diesen berühmten Onsen. Dann sind wir gestern in Kumamoto gewesen. Dort hat es ein berühmtes Schloss oder so eine Burg, eigentlich so ein bisschen aus dem japanischen Mittelalter. Und lustigerweise gibt es jetzt da einen Link zum Roboter-Café in Tokio, weil dort haben wir nämlich mit der einen Frau, die uns über einen Roboter zugeschaltet war, an den Tisch, wo wir im Café waren, haben wir ein bisschen Konversation betrieben. Wir haben geredet, was sie alles so für interessiert. Sie hat uns gezeigt, was ihr Lieblingsessen ist in Japan, was so Lieblingsorte sind von ihr. Und sie hat unter anderem gesagt, dass Kumamoto Castle, das sei eine von ihren Lieblingsorten und sei auch ihr Lieblingsschloss oder ihre Lieblingsburg in Japan. Und die haben wir gestern besichtigt und so schließt sich der Kreis. Jetzt stehe ich hier in Nagasaki mit einem Blick über die Stadt. Ich gehe jetzt dann runter in ein Museum, wo der Anfang der Industrialisierung von Japan dokumentieren sollte. Ich berichte dann nachher noch über das.
Ich war schon gespannt, in welches Museum du wirst gehen, weil du gehörst zu denen, die auch, natürlich, wenn sie auf Reisen sind, sicher irgendwie mindestens ein Museum gehen. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
Ich bin jetzt hier also im Eingang vom Gunkushima Digital Museum nach einem sehr interessanten Museumsbesuch. Gunkushima ist eigentlich eine Insel im Hafen von Nagasaki und gehört eben zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und mich interessiert natürlich alles, was mit Mensch, Technologie und Arbeitswelt zu tun hat. Und darum ist Industrialisierung und alles, was damit zu tun hat, natürlich völlig in meinem Interessensgebiet einerseits. Und auf der anderen Seite ist es eben ein Digital Museum, wo eben ganz speziell auch umgesetzt ist, museumspädagogisch. Und darum interessiert mich das auch auf dieser Ebene sehr. Einerseits hat man in dem Museum gesehen, dass der Anfang der Industrialisierung in Japan sehr stark auch mit Kohlenabbau zu tun hat. Das ist das Gleiche, was man auch in England sieht, wenn man zum Beispiel auf Manchester geht. Dort sind die ersten Maschinen eben ganz stark eben auch von dem Kohlenabbau abhängig gewesen, weil man ja noch keinen Strom im engeren Sinn hatte. Da hat man die Maschinen mit Kohle betrieben, man hat den Abbau gefördert und man hat den verschifft vor allem. Und Gunkushima war eben eigentlich auch eine Kohlemine gewesen, aber eben auch eine Insel, wo sie erste moderne Gebäude und sehr dicht Häuser eben errichtet haben. Und es war sehr ein dicht besiedelter Ort gewesen. Und der ist inzwischen zerfallen. Und da gibt es auch sehr viele interessante historische Sachen anzuschauen. Und in diesem Museum haben sie das extrem gut aufbereitet. Ich konnte auch mit der Virtual Reality Brille eigentlich über die Insel fliegen. Das haben sie mit der 360-Grad-Drohne gefilmt, wie sie auf die Insel, wo man eigentlich noch gehen kann, aber nur bei super gutem Wetter, wo man ein bisschen rausfahren muss, könnte ich das noch besichtigen. Und mit dieser Drohne haben wir wirklich können über die Insel schauen und dann dank der Virtuality-Brille eigentlich die Insel noch mal auf eine ganz spezielle Art besichtigen. Es hat sonst sehr viele interessante digitale Installationen, die weit über Videos eben rausgehen. Und darum muss ich sagen, das Digital Museum in Nagasaki über Gunkushima hat meine Erwartungen top erfüllt.
Es freut mich zu hören, dass dir so gut gefallen hat. Und ich denke mir, so ein Flug mit den VR-Brille, ja, das wäre natürlich jetzt für mich sicher auch noch lässig gewesen. Das sind ganz neue Möglichkeiten, die man da hat, um etwas anschaulich zu vermitteln. Und ich glaube, das wird auch bei uns noch viel zu wenig gemacht, aber es hat sich schon recht verbessert. Ich kenne lustigerweise immer noch sehr viele Leute in meinem Umfeld, die gar nie in Museen gehen. Wahrscheinlich haben sie irgendwie noch schlechte Gefühle von ihrer Schulzeit. Aber ja, man könnte so viel eigentlich machen, auch mit Augmented Reality, also dass man etwas in realen Raum innen interpretiert. Oder es gibt auch immer mehr so interaktive Stationen, wo man wirklich personalisiert irgendwie etwas kann ausfüllen und dann ein Ergebnis überkommt. Oder eben, ich sehe jetzt auch in diesem Museum, dass es ganze Wände gibt, wo Sachen interaktiv herprojiziert werden. Also ich glaube, das hilft unglaublich, um etwas zu verstehen. Und finde es gleichzeitig natürlich auch interessant, dass es inhaltlich ja da auch Parallelen gibt zu Europa, zu anderen Ländern, obwohl es ja an einem ganz anderen Ort ist. Also von dem her spannend, was du in Nagasaki erlebt hast. Und bist auch gespannt, woher also natürlich deine nächste Reise geht.
Hoi Cornelia, die heutige Nachricht erreicht dich aus dem Friedenspark in Hiroshima. Und da ist natürlich auch die ganze Geschichte mit der ersten Atombombe der Welt, die abgeworfen wurde, sehr präsent. In Nagasaki war das auch schon der Fall gewesen. Und natürlich hat es mich einmal mehr zum darüber nachdenken angeregt, was dann eben Technologien mit dem Mensch auch machen, wenn sie immer fortgeschrittener werden und manchmal ihnen auch entgleitet. Das ist ja vielleicht das extremste Beispiel, das wir überhaupt haben in der Technikgeschichte. Die Atombomben, die die Erfinder nachher auch teilweise bereut haben, was sie da erfunden haben. Ich habe im Flugzeug nach Japan den Film Oppenheimer noch geschaut, der jetzt ja gerade viele Oscars gewonnen hat. Das ist natürlich dort auch ein riesiges Thema, dass die teilweise da nachher gar nicht mehr so gut haben können damit leben, die Forscher, die da involviert waren in der Entwicklung. Natürlich musste ich darüber nachdenken, dass zum Beispiel der Elon Musk mal gesagt hat über künstliche Intelligenz, dass man schauen müsse, dass das schlimmer sein werde als Nuklearwaffen. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen skeptisch, ob das nicht ein bisschen viel Werbung in eigener Sache ist, wenn man dann die eigenen technologischen Investitionen vergleichen mit Atomwaffen. Also es ist gerade also an einem Ort wie Hiroshima, kommt man das gerade noch mal ein bisschen speziell rein. Ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Johoi Sarah, deine Kritik am Elon Musk teile ich natürlich 100%. Ich glaube auch, es geht nicht um künstliche Intelligenz, sondern es geht wirklich um neue Technologien. Und da kommt mir natürlich die Dual-Use-Güter-Thematik in den Sinn. Also, dass Güter zivil genutzt werden können, aber auch militärisch eingesetzt werden können. Und die Länder wie der Schweiz, also die demokratischen Länder, haben für das natürlich auch einen Prozess. Also man schaut, woher werden zum Beispiel so Überwachungstechnologien wie Gesichtserkennung oder auch Spyware oder Drohnen, woher werden die exportiert, zum entsprechend vielleicht auch das nicht machen, weil man muss Angst haben, dass es gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird oder sonst niemand gegen Menschenrechte verstoßt. Und ein ganz grosses, trauriges Kapitel ist natürlich das Thema autonome Waffensysteme. Also mit den neuen Technologien kann man natürlich Waffensysteme bauen, die ohne menschliche Kontrolle Ziel auswählen und bekämpfen. Und da tut sich vor allem Human Rights Watch seit über 10 Jahren für ein Verbot international engagieren. Eine Maschine würde über Leben und Tod entscheiden, obwohl ja eigentlich aus einer ethischen Sicht nur Menschen Verantwortung können übernehmen für ein Ergebnis. Und man hat sicher auch Respekt, dass das zu einer zusätzlichen Entmenschlichung in der Kriegsführung kann führen, weil man halt einfach das Leid noch viel weniger sieht, wo man anrichtet. Ja, von dem her, man kann Technologien, nicht nur künstliche Intelligenz, fürs Gute wie fürs Schlechte nutzen. Und von dem her ist leider auch das Militärische natürlich ein Faktor. Und gerade in diesem Bereich wird natürlich auch viel Geld investiert in die Erforschung von so neuen Technologien, zum Beispiel auch von der Robotik. Wir sind hier wieder bei den Robotern gelandet. Ich bin gespannt, was du als nächstes erlebst und lass dich ganz herzlich grüssen.
Ja, hallo, ich melde mich heute von Naoshima. Das ist eine von diesen Kunstinseln, die es gibt, wo sich das erste Mal jetzt so ein bisschen ländlich anfühlt, nach diesen grossen Städten, wo wahnsinnig viele Leute sind. Und was ich heute erzählen wollte, ist die Tatsache, dass auch da auf dieser Insel, wie auch in der Stadt, etwas mir aufgefallen ist, mich sehr überrascht hat hier in Japan. Nämlich die Stromkabel, die da überall rumhängen. Dass eigentlich die Strommasten und die Kabel überall sind und auch ein bisschen die Inselidylle auch ein bisschen stören. Genauso wie in Tokio, in Kyoto, aber auch Hiroshima, Nagasaki. Ich habe ein bisschen recherchiert, warum die nicht unterirdisch sind, wie wir es zum Beispiel in der Schweiz haben. Und es gibt da scheinbar keine Tradition, die zu versenken im Boden. Ich habe gelesen, dass es Bestrebungen gibt, die mehr noch im Boden reinzutun. Aber dass auch in Tokio erst etwa 8% von allen Stromkabeln im Boden sind. Es gibt noch Vermutungen, dass das wegen der Erdbeben sei, dass wir das schneller flicken können, wenn es überirdisch sei. Aber es gibt eigentlich genau so viele Gründe, die aus Sicherheitsgründen im Boden zu tun oder auch wenn es Taifun gibt, dass die eben auch im Boden wären. Da bin ich gespannt, wie sich das Land wird weiterentwickeln wird. Ja, die Stromkabel, die überirdisch sind, für das das eigentlich so ein wahnsinnig technologisches Land ist, wo Shinkansen hat, die Hochgeschwindigkeitszüge, die technologisch extrem fortschrittlich sind. Das ist einer von diesen Kontrasten, die ich da überhaupt wahrnehme in Bezug auf Technologie, dass sie eben das Alte und das Neue nebeneinander bestehen lassen. Das ist übrigens auch etwas, was nicht nur im Technologiebereich ist. Man spürt, dass Tradition da genauso eine Rolle spielt wie Zukunftsorientierung. Etwas von dem, was mich wirklich sehr fasziniert an Japan insgesamt, dass man das gut integriert. Es wird noch verschiedenste Beobachtungen noch erzählen zum Thema Technologie und wie das Alte und das Neue nebeneinander besteht. Gerade eben das Beispiel wäre auch schon mal der Shinkansen, der schnelle Zug oder aber sehr moderne Tram, die wir gesehen haben. Und gleichzeitig auf dem gleichen Tramnetz und auch Zugnetz so ganz nostalgische und uralte Trams, die auch noch fahren, wo ich gar nicht weiss, ob man die in Europa überhaupt noch neben Nostalgie-Trams noch fahren lassen im regulären Betrieb. Und das funktioniert da alles noch.
Das ist eine spannende Beobachtung, die du hier machst, dass das sehr Alte mit dem ganz Neuen harmonisch sich ergänzt. Ich denke mir auch, dass das zum Teil bei uns eher so hintereinander erfolgt. Also so in Etappen kommt, hat man das Neue, gibt es so ein einen Ausstiegsplan vom Alten. Und wo du mir gesagt hast, dass wegen einem Schnellzug, habe ich natürlich auch an unsere Züge in der Schweiz gedacht. Vielleicht kennst du den auch noch, den Einheitswagen 1. Bei Fans heisst der EW1. Der war wahnsinnig lang im Einsatz gewesen. Also, ich mag mich auch noch daran erinnern. Dort hat man auch noch Raucherwagen gehabt. Das heisst, dort, wo man rauchen konnte, war es rot gewesen, Polster. Und die anderen waren grün gewesen. Bei so einem Zug hat man wirklich noch Erinnerungen an seine Schulzeit, weil man an die Klassenausflüge immer mit dem Zug geht. Und der letzte Wagen hier, obwohl ja die uralt sind, ist zum Beispiel erst 2021 ausgemustert worden. Aber natürlich hat man den noch selten gesehen. Aber das zeigt doch, dass es Sachen gibt im öffentlichen Raum, die einfach auch ein bisschen ein Zeitzeugnis sind. Von dem her ganz toll, wenn in Japan die Sachen so harmonisch nebeneinander laufen. Du machst ja auch wunderbar schöne Fotos und ich glaube, die Stromkabel eignet sich natürlich wunderbar für schöne Erinnerungen und bin da auch schon gespannt auf deine fotografischen Impressionen.
Ich treffe da in Japan lustigerweise Marken an im Bereich von Autos und Elektronik, die ich aus meiner Kindheit kenne. Es kommt mir manchmal vor wie eine Zeitreise. Ich sehe Panasonic und Sony an verschiedenen Orten. Zum Beispiel auch lustigerweise Elektro-Velos, wo Panasonic dran steht. Oder eben Mitsubishi. Lift gibt es auch recht viel. Und natürlich auch Autos. Und die sind auch in der Schifffahrt oder Schiffindustrie sehr wichtig gewesen. Toshiba und so ähnliche Marken, die ich irgendwie gekannt habe in den 80er Jahren. Und die sind irgendwie sehr präsent gewesen. Also gerade auch im Bereich der Automarke habe ich das Gefühl gehabt, dass das ein riesen Ding war, ein japanisches Auto zu haben. Oder sei es jetzt ein Mitsubishi oder ein Mazda oder ein Suzuki oder so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist inzwischen längstens nicht mehr so, dass man in der Schweiz japanische Autos kauft. Die Marken sind wirklich verschwunden. Und ähnlich ist es bei den Elektronikmarken, Panasonic und Sony. Toshiba, das klingt alles schon so ein bisschen, irgendwie ein bisschen veraltet. Und an dem sieht man, glaube ich, auch, dass die japanische Wirtschaft durch einen Rückschlag hat müssen hinnehmen. Ich habe mir angelesen, dass es bis etwa 1990 extrem gut gelaufen ist und sie dann etwa so ein bisschen einen Crash gehabt haben. Man redet davon, dass sie nachher so eine verlorene Dekade hatten, ein verlorenes Jahrzehnt, das inzwischen sich schon fast über 30 Jahre hinwegzieht. Und da ist tatsächlich etwas passiert und ich habe das Gefühl, man spürt das auch in Europa, dass eben die japanischen Brands ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Auch da sehe ich sehr viele Apple-Geräte, Leute, die mit iPhone oder auch mit Apple-Laptops rumlaufen. Und also die asiatischen Brands sind da nicht so rum. Und sonst sehen wir ja in Europa auch, dass zum Beispiel Samsung natürlich gross ist, oder aus Südkorea oder auch sonst halt andere Marken, teilweise aus China, Überhand genommen haben und Japan da im Weltmarkt wirklich hat müssen zurückstecken.
Ja, hoi Sarah, die Marken, die du aufgezählt hast, die kommen mir wirklich auch wahnsinnig bekannt vor, von dem wir uns wirklich sich wieder zurückerinnern an nostalgische Zeiten, an dort, wo man noch jünger war. Es ist ja eigentlich auch noch erstaunlich, wie viele bekannte Marken es da oben waren früher. Und zu dieser Zeit hat es natürlich auch noch viel weniger so den Freihandel gegeben wie heute. Also von dem her ist es wirklich erstaunlich, wie uns eigentlich die japanische Industrie geprägt hat. Ich weiss noch sehr gut, mein Vater war immer sehr stolz, dass er einen Toyota gefahren ist. Und das war so in den späten 70er, wo das wahrscheinlich erst ein bisschen am Anfang war. Und er hat auch als Zweiter, wo dann der abgelegen ist, wieder einen Toyota wählen. Und er ist sich da eben am Anfang fast wie ein bisschen exotisch vorgekommen und hat allen müssen erklären, von wo aus das Auto kommt. Und apropos Kindheitserinnerung, und das ist jetzt ein lustiger Zufall, dass ich vorhin deine Sprachnachricht abgelöst habe. Weil heute gehe ich zu meinem Bruder und dann gibt es Sukiyaki. Das ist ein japanisches Gericht, das man vielleicht hier nicht so kennt. Aber mein Vater ist irgendwie mal in einem Restaurant auf das gestossen, hat das regelmäßig gemacht und ist für uns eigentlich immer so ein bisschen etwas Spezielles gewesen. So wie ein Eintopfgericht. Das heisst, man hat eine Sojasauce und dann dort drinnen ganz viel Nudeln, Fleisch, Tofu, Bambussprossen, Spinat. Also wirklich sehr lecker. Nimmt dann eigentlich mit dem Stäbli das aus dem Topf raus und tut das in ein Reisschäleli, wo man es dann auch noch in ein verquilltes Ei tut. Also das ist etwas, was ich dann heute wieder essen werde.
Ich hoffe, du hast dein Sukiyaki im Familienkreis geniessen können. Das klingt auf jeden Fall sehr fein. Ich habe in Japan Okonomiyaki entdeckt. Das habe ich vorher nicht gekannt. Und geniesse aber auch sonst das Land kulinarisch natürlich sehr.
Wir sind am Bahnhof in Okayama auf dem Shinkansen-Gleis 23 und warten hier beim Zeichen, wo steht Wagen 7. Und wir wissen schon, dass wir hier direkt einsteigen können und dann auf den Platz 7 gehen. Und ich muss sagen, das ist wirklich das, was mich eigentlich am meisten fasziniert, wie effizient und technologisch ausgeklügelt und top organisiert das Zugnetz ist. Das ist unvergleichbar, das noch nie sonst gesehen in der Welt, nicht mal in der Schweiz, wo man doch auch mit Pünktlichkeit und einem guten Zugnetz punkten kann.
Vielleicht geht die Supereffizienz auf das Konzept Kaizen zurück, das ja aus Japan kommt. Das heisst, die ständige, kontinuierliche Verbesserung, dass man ganz viele kleine Schritte hat und sich immer wieder optimiert. In meinem Umfeld habe ich eine Person, lustigerweise arbeitet sie bei der SBB, die es eigentlich sehr verinnerlicht hat. Ich weiss nicht, ob sie intern vielleicht auch mal Schulungen zu diesem Thema hatten. Ja, kann sein, dass das vielleicht etwas ausmacht, dass das so ausgeklügelt ist in Japan, dass man dort in das effiziente System kontinuierlich investiert.
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, was eigentlich Kaizen genau bedeutet. Ist mir so nicht klar gewesen, dass das auch aus Japan kommt und mit Optimierung von Arbeitsschritten zu tun hat. Ich selber wende ja Kanban seit einigen Jahren an, um meinen eigenen Workflow zu verbessern und das Aufgabenmanagement zu haben. Das wird auch in meinem Lehrgang New Work unterrichtet, dass man die Kanban-Methode auch als Team lernen kann. Das läuft ja inzwischen unter agilen Methoden und kommt lustigerweise auch aus Japan und ist etwa 1950 für Toyota eigentlich erfunden worden und hat die Arbeitsschritte bei Toyota revolutioniert. Und darum ist es gerade besonders lustig, dass dein Papa einen Toyota hat in der Schweiz und besonders stolz war darauf. Jetzt ist es endlich soweit. Ich stehe hier im Nara Park und da ist jetzt endlich das Blütenfieber ausgebrochen und die Kirschblüten sind offen und die Leute sind am wahnsinnig werden und es sind tausend Fotos von jung und alt, haben all ihre technologischen Geräte da vorne, von Selfie-Sticks über Selbstauslöser, Kameras bis hin zu natürlich den regulären Fotos und es wird posiert ohne Ende. Also alle Klischees, die man da amix gehört hat über das Blütenfest in Japan, das kann man jetzt da beobachten. In Nara, es ist allerdings deutlich später als in der Schweiz, das schon passiert ist, der Frühling. Das war darum ein bisschen frustrierend gewesen, all die schönen Blütenfotos aus der Schweiz überzukommen und da ist es einfach nie losgegangen. Aber jetzt ist es soweit und das ist eine grosse Freude.
Das gibt sicher wunderbare Fotos, so wie du das beschreibst mit diesen Kirschblüten. Die Fotos von diesen Kirschblütenbäumen, die gehen ja wirklich um die Welt. Das muss fantastisch sein. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man vor Ort ist, dass es natürlich noch eine ganz andere Geschichte ist. Interessanterweise habe ich ja Kirschblüten bei mir im Büro. Und zwar ist in meinem Büro eine Tapete, die inspiriert ist von diesen Kirschblüten. Weil der Vorgänger von diesem Haus, der hat in jedem Zimmer eine andere Tapete gemacht und er war sehr häufig in Japan, weil er ist von Beruf ein professioneller Klavierstimmer, der weltweit umgereist ist, um für die bekannte Firma Steinway & Sons bei den Starpianisten die Flügel an mich zu stimmen. Kirschblüten haben mich auch noch an einen anderen Film erinnert. Und zwar ist das vor ein paar Jahren, 2015, ist der Film rausgekommen, «Kirschblüten und rote Bohnen». Den habe ich sehr eindrücklich gefunden. Das ist ein Drama von einer japanischen Regisseurin, von Naomi Kawase. Und da wird auch so für die Rücksichtnahme, für Respekt in der Gesellschaft geworben. Es geht nämlich um eine ältere Frau, die ein wahnsinnig gutes Rezept hat für einen Süßspeis, also für die Dorayaki. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Und sie hat da ein wahnsinnig tolles Rezept und so kann sie das sich dann eigentlich integrieren und zeigt sich dann aber, dass da dahinter noch etwas mehr steckt. Also diesen Film kann ich sehr empfehlen.
Die Süßspeise werde ich mal ausprobieren. Ich habe sie, glaube ich, tatsächlich noch nicht ausprobiert. Im Moment habe ich ein paar Mal Hanami Dangos gehabt. Das ist ein Süßspeise aus Reisbällen, der mir sehr gut schmeckt. Und das Lustige war, dass ich die Süßspeise schon gekannt habe, und zwar von den Emojis. Also wenn man Dango eingibt, dann findet man das. Und so ist es lustig, dass mir jetzt ab und zu wieder auffällt, dass ich einige auch Speisen oder Symbole jetzt wiedererkenne, die ich eigentlich aus dem ganzen Emoji-Lexikon gekannt habe. Ja, so tönt es in einem ganz normalen Elektronikladen in Japan. Es ist ohrbetäubend und sie sind ja ein Land vom Gamen. Es ist extrem verrückt. Also man ist da völlig überreizt, überflutet und man kann alles mögliche Elektronische kaufen. Und eigentlich habe ich ja nur einen zusätzlichen Akku für mein Handy gesucht. Ich weiss aber nicht, ob ich da noch fündig werde inmitten von dem visuellen und auditiven Chaos. Ja, inzwischen habe ich in diesem riesen Chaos von Elektronikladen über mehrere Stück tatsächlich einen Handy-Akku gefunden, einen externen, und habe mich jetzt hier aufs stille Örtchen zurückgezogen, wo man normalerweise nichts aufnimmt für einen Podcast. Aber in Japan haben die WCs und die Kultur rund um das stille Örtchen ja eine grosse Tradition. Das sieht man auch in dem Film, der kürzlich in der Schweiz im Kino gelaufen ist, Perfect Days. Übrigens ein hervorragender Film. Ich würde nichts aufnehmen zu dem Thema WC, wenn es nicht eine der faszinierendsten Themen wäre, auch in dem Land, rund um Hygiene, die ihnen ja extrem wichtig ist. Und gerade WC-Hygiene sowieso. Und ich finde, sie sind gerade im Bereich von der Digitalisierung von der WC-Kultur extrem vorgeschritten und darum passt es auch in unseren Podcast. Ich stehe da jetzt vor dem faszinierenden Elektronik-Ding, wo man überall findet, also auch auf den öffentlichen WC, die immer perfekt sauber sind. Das ist ein Toto Washlet. Das Modell sieht man auf verschiedensten Orten und es hat x Tasten, die jetzt in diesem Fall mal netterweise nicht nur auf Japanisch angeschrieben sind, sondern auch noch auf Englisch. Das hilft natürlich sehr weiter. Und das Faszinierendste sind nicht nur die Knöpfe, wo man kann auch noch so eine Art Bidet-Funktion für dahinter verwenden, sondern das Lässigste finde ich, und das drücke ich jetzt gerade mal, die Tasten vom sogenannten Flushing Sound, wo man dort kann so ein Spülgeräusch anstellen, damit man eben dann auch eine Art Privatsphäre hätte, wenn man sich da möchte vorausgaben. Das ist aber gar nicht dann die echte Spülung, sondern tut eben nur so, damit man auditiv da eben von anderen nichts hört. Und die lasse ich jetzt zum Schluss laufen.
Das hat jetzt wirklich auch nicht gedacht, dass die Digitalisierung sogar noch mit der WC-Kultur verbunden werden kann. Und habe jetzt hier gerade gelesen, dass das nämlich die grosse Firma Toto ist, die 1980 angefangen hat mit dieser Toilette, die man zum Beispiel mit einer Warmwasserreinigung konnte verbinden. Und lustigerweise der Link zur Schweiz inspiriert von unserem Dusch-WC, dem Klosomat vom Schweizer Hans Maurer. Unglaublich. Wirklich interessant, dass es möglich ist. Auf eine Art natürlich auch nur recht praktisch, oder? Also, dass man da vielleicht nicht nur einfach Musik runterlassen von Wasser, sondern warum nicht auch sonstige Musik? Also, würde jetzt mir total einleuchten. Und wir haben ja gerade letzte auch von Big Brother am Arbeitsplatz geredet. Und da gibt es natürlich auch ab und zu wieder so Geschichten von WC, dass man da allenfalls könnte Sensoren installieren könnte. Ich bin gespannt, ob das mal kommt, weil ich glaube, auch stille Örtli ist immer noch eigentlich sehr ein persönlicher, sehr intimer Bereich. Ich bin gespannt, wie weit man da gehen will.
Ja, jetzt geht es also schon bald Richtung Tokio. Letzter Stopp vor dem Rückflug. Wir sind jetzt hier im Bahnhof Kyoto, wo ein echt futuristisches architektonisches Meisterwerk war. Und auch jetzt noch futuristisch aussieht, obwohl es schon fast 30 Jahre alt ist. Und ich habe jetzt so zufällig herausgefunden, dass Kyoto, also die historische Stadt, die berühmt ist für ihre alten Tempel und die Geschichte, eben auch die Heimat ist von Nintendo. Nintendo habe ich als Kind natürlich viel gespielt, auch Game Boy, Super Mario ohne Ende und Tetris. Und Nintendo ist offenbar schon im 19. Jahrhundert, ich glaube 1889, gegründet worden, da in Kyoto, was ich fast nicht haben können glauben, als Spielkartenmanufaktur und ist ja heute einer der allergrössten Game-Anbieter, Videogames und Konsolen und so weiter. Und hat offenbar die digitale Transformation gut geschafft. Das ist eigentlich so ein gutes Beispiel.
Das Beispiel Nintendo ist wirklich eindrücklich, denn es gibt ja auch die Theorie, dass es gerade grössere, erfolgreiche Unternehmen nicht gelingt, innovativ zu sein. Das ist so eine Theorie von Clayton Christensen, wo auch heute man sehr häufig natürlich sieht, dass man Mühe hat, als grosses Unternehmen innovativ zu sein. Umso erstaunlicher ist, dass das hier der Fall ist, und zwar über eine so eine wahnsinnig lange Zeit. Kommt ja dazu, dass das ganze Spielen und Gaming, dass die Industrie eigentlich wahnsinnig dynamisch ist. Also Chapeau, was das Unternehmen da geschafft hat, habe ich so auch nicht gewusst.
Ja, zum Abschluss von der Reise bin ich da in Tokio noch nach Akihabari gegangen. Das nennt sich Electric District und man hört im Hintergrund, das ist sehr ein belebtes Viertel. Es ist zwar Sonntagnachmittag und die Hauptstrasse in dem Quartier, wo mitten in Tokio liegt, ist abgesperrt für Autos. Also es ist ein richtiges Vergnügungsviertel, obwohl es eben bekannt worden ist durch all die Elektronikläden da. Es ist sozusagen das Herz vom japanischen Elektronikhandel da wurde in den letzten Jahrzehnten. Heute sehen wir hier immer noch zahllose Läden, wo man alles mögliche Elektronische kaufen kann. Man trifft auch die altbekannten Marken an, wie Panasonic, Sony, Nikon, Toshiba und wie sie alle heissen, an. Es fühlt sich also für mich wieder mal an wie in den 90er Jahren. Inzwischen hat es da auch eine ganz grosse Anime- und Manga-Kultur, die auch hier lebt. Das ist eine Welt, die mir immer ein bisschen verborgen geblieben ist, mit diesen Comics und Videos und Games, mit diesen Figuren mit den grossen Augen. Das ist ja etwas, das auch im Westen eine grosse Fankultur hat und da natürlich eigentlich entstanden ist. Ich weiss immer noch nicht genau, was gewisse Leute an dem finden, aber ich weiss, das ist eine extrem einflussreiche Subkultur und auch die ist hier in diesem Viertel die Heime. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort als Akihabara, um noch über Technologie zu schwärmen, die uns auf dieser Reise sehr nützlich war. Ich weiss nicht, wie man früher reisen konnte ohne Google Maps. Insgesamt nicht, auch in Ländern, wo ich mich besser auskenne oder die Sprache verstehe. Aber ich weiss wirklich nicht, wie man reisen ohne Google Maps in Japan. Das muss unendlich viel beschwerlicher gewesen sein für jemanden, der nicht Japanisch kann. Also danke Google Maps und natürlich auch die ganze Übersetzungsfunktion, die im iPhone eingebaut ist, wo man kann auf japanische Schriftzeichen die Kamera draufheben und sich dann eigentlich etwas direkt übersetzen lassen. Nicht, dass das immer einwandfrei funktionieren würde. Gerade bei handzeichneten Zeichen erkennt es sehr oft nicht. Und auch bei gedruckten Zeichen ist es so, dass es teilweise außerordentlich kreative Übersetzungen gibt, die unmöglich stimmen können, aber einem trotzdem ganz grob weiterhelfen, um was es überhaupt könnte gehen. Ob es eben um Fisch geht oder um irgendetwas komplett anderes auf einer Speiskarte zum Beispiel. Ich bin extrem froh, dass ich das Smartphone nicht verloren habe auf dieser Reise. Ja, ein riesen Highlight in Tokio ist natürlich aus digitaler Sicht auch das Museum TeamLab Borderless. Es nennt sich auch Digital Art Museum. Und dort habe ich tatsächlich Sachen gesehen, die ich mir nicht vorstellen konnte, dass man die mit digitalen Mitteln, aber auch mit Lampen und Beamer überhaupt so zeigen kann. Es ist ein sehr populäres Museum, muss sehr früh reservieren, aber es lohnt sich also auf jeden Fall dort hinzugehen, wenn ihr euch für digitale Kunst interessiert und zufällig solltet in Tokio sein.
Ja, herzlichen Dank für die tollen Tipps. Das macht also definitiv Lust, mal Tokio zu entdecken. Auch die Manga- und Anime-Läden würde mich natürlich sehr interessieren. Ich hatte dort bis jetzt auch keinen Bezug gehabt, nur einmal, vor ein paar Jahren, war da ein Mädchen bei uns auf dem Land, und zwar verkleidet in so einem Manga-Charakter. so hellblau, rosa, hat sie ein Kleid angehabt und so ein bisschen Zöpfchen. Also es war wirklich sehr lieblich gewesen. Der Grund war, dass sie dann eben an das jährliche Treffen gegangen ist. Also es gibt verschiedene Treffen, auch hier in Europa. Und unter anderem gibt es die Polymanga. Also falls das mal jemand interessiert, oder vielleicht gehen wir mal, Sarah, und senden von dort. Das wäre der Ort, wo man diese Kultur mal erleben könnte. Und weil du jetzt natürlich in Japan bist, bin ich auch gerade kürzlich in einem Buchladen an der Europaallee und habe dort lustigerweise auch die Comic gefunden, was mich noch erstaunt hat, was aber auch zeigt, wie international das Zürich schon ist. Was aber auch erstaunlich ist, dass du schon wieder zurück bist in Tokio. Also ich mag mich noch so gut erinnern an deine erste Sprachnachricht aus dem Dawn-Café. Dort bist du von humanoiden Robotern bedient worden, gesteuert von Menschen mit einer Einschränkung. Der Kaffeebesuch, dein erster Tag, hat natürlich auch super zu unserer letzten Podcast-Episode gepasst, wo wir uns ja angeschaut haben, warum ist man in Japan so fasziniert von den Technologien und welche Roboter werden bereits eingesetzt. Und vor dem Hintergrund habe ich es auch sehr spannend gefunden, dass du eigentlich schon mehrmals gesagt hast, du kommst dir ein bisschen vor wie zurück in den 90er Jahren. Und ich habe ja gedacht, du kannst mir nachher berichten, wie die Zukunft wird sein.
Ja, Cornelia, alles hat ein Ende und leider auch die wunderschöne Japan-Reise. Man hört hier im Hintergrund das Gewussel am Flughafen Tokio Narita. Und ich bin jetzt schon recht wehmütig. Und ich könnte natürlich rückblickend von so vielen Sachen schwärmen. Einerseits von den wunderbaren, respektvollen Menschen, von der sehr achtsamen Kultur, dem Umgang der Leute. Dann die eindrückliche Tradition, die sie auch in diesem Land pflegen, kombiniert mit modernen. Ich könnte vom Essen schwärmen, von der Architektur, von den Landschaften, die wir gesehen haben. Es ist endlos, all die Themen, die mich begeistert haben in diesem Land. Aber wir befassen uns ja in diesem Podcast mit Technologie und Digitalisierung. Und darum mache ich jetzt noch einen kurzen Rückblick zu diesem Thema. Vor 20 Jahren hatte ich ja die Vorstellung, dass Japan die technologische Zukunft schlechthin darstellt. Inzwischen kann man das so nicht mehr sagen. Silicon Valley und China haben den Führungsanspruch definitiv übernommen. Ich muss allerdings sagen, jetzt nach diesem Einblick in Japan, dass ich mir eigentlich erhoffe, dass die japanische Art, mit Technologie umzugehen, weltweit wieder könnte ein bisschen übernehmen, so wie das in den 80er Jahren der Fall war. Nämlich tun sie wirklich Tradition und Moderne optimal kombinieren. Sie tun zwar sehr offensiv mit Technologie umgehen und das auch einsetzen, aber es ist nicht einfach Technologie oder nichts. Sie tun weder Papier noch Bargeld verschreien, sondern kombinieren das souverän und sie haben eine tatsächliche Nutzerfokussierung und Kundinnenzentrierung, so wie man das sich sehr oft würde wünschen, wenn man von diesen Digital-Only-Ansätzen hört, die dann einfach quasi nur noch digital ist und nicht eben eigentlich aus einer Sicht von möglichst vielen Leuten, die vielleicht auch über andere Wege, zum Beispiel Papier oder Bargeld, mal etwas möchten lösen, was manchmal sogar kann effizienter sein. In Japan funktioniert das alles, es ist zuverlässig und eben von dem Ansatz her denkt. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Japan durchaus auch technologisch nachhaltig und zukunftsträchtiger könnte sein als viele Ansätze, die man aus dem Silicon Valley oder aus China inzwischen kennt. Und damit schließe ich die Reise und die Berichterstattung. Vielen Dank, Cornelia, dass du mit mir hier im Dialog geblieben bist und wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.
Heute bin ich lustigerweise viel früher als sonst verwacht. Es ist nämlich erst 5 Uhr, darum habe ich deine Sprachnachricht so eben gerade gelost. Ich wünsche dir ganz einen tollen Rückflug, Sarah. Deine Sprachnachrichten aus Japan werde ich jetzt schon vermissen. Aber dich wieder in der Schweiz zu wissen, ist natürlich auch eine ganz schöne Vorstellung. Mach's gut, flieg gut und bis bald.